Ich hatte ja schon gesagt, dass wir jetzt mal einen anderen Brief mit hinzuziehen, nämlich den Judasbrief, um einige Aussagen zu hören über die, die gebraucht werden vom Widersacher, um Gemeinde zu zerstören, aber dann auch darüber, dass wir Sieg haben werden durch den Herrn. Judas ist wie Jakobus ein, so sagen wir, Halbbruder des Herrn gewesen. Das heißt also Kinder von Josef und Maria, die zunächst ja nicht an Jesus glaubten. Sie verspotteten ihn zum Teil und forderten ihn auf, sich doch zu, heute würde man sagen, zu outen. Geh doch hinauf nach Jerusalem. Zeige dich doch, wenn du wirklich der Messias bist. Sie haben ihn also nicht ernst genommen. Sie hatten sogar zum Teil gedacht, er ist nicht normal. Ja, er ist nicht normal, weil er so redet. Sie konnten nicht erkennen, dass er Christus, der Sohn Gottes ist, haben sich aber später bekehrt und wurden von Gott sogar gebraucht. Welche Gnade, Briefe an die Gemeinden schreiben zu dürfen. Das ist eine unglaubliche Ehre, eine unglaubliche Barmherzigkeit und Gnade Gottes, Menschen, die ihm zuvor entgegenstanden, die genau das Gegenteil behaupteten von dem, was Jesus sagte, die wurden eingesetzt, um andere jetzt zu lehren. Und Judas schrieb auch, er hatte sich ja vorgenommen, von aller Heil zu reden, sich einfach zu freuen, aber er sagt dann in Vers 3 in diesem Brief, es ist nötiger, dass er von dem redet, was als Gefahr in diesem, in der Nachfolge Jesu steht. Ich lese mal den Vers. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Die Verse 14 bis 16. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebte von Adam an und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Also auch zu jeder Zeit, auch der damaligen Zeit, gab es genau die gleichen Anfechtungen, das Ansinnen des Satans, des Widersachers, die geborene Gemeinde durch die Auferstehung Jesu Christi unbedingt aufzuhalten, sie nicht sich ausdehnen zu lassen, damit das Evangelium gar nicht in alle Welt kommt und in die umliegenden Länder, denn der Herr hat ja gesagt zu der Gemeinde, ihr sollt dann beginnen in Jerusalem, dann geht's weiter in Judäa und Samaria bis ans Ende der Welt. Und der Widersacher wollte das unbedingt verhindern, dass das Evangelium bis ans Ende der Welt kommt. Und er verhindert das gerne, wenn er kann, durch religiöse Menschen. Denken wir allein mal nur an die Missionsgeschichte, die China-Inland-Mission an Hudson Taylor. Die Frommen wollten ihn alle nicht haben. Er hatte aber den Drang und er wusste, er muss nach China, ins Innere des Landes. Und die Missionsgesellschaften haben ihn abgelehnt. Die Christen haben ihn abgelehnt. Aber er folgte seiner inneren Berufung und durfte der Gründer dieser China-Inland-Mission werden. Und er musste sich dann anhören von einigen Chinesen, die gerne das Evangelium aufnahmen, musste sich den Vorwurf anhören, warum kommt ihr jetzt erst? Wie lange wisst ihr das eigentlich schon? Ja, schon, so lange. Und jetzt kommt er erst her, um uns das zu sagen. Verstehen wir, Paulus schreibt ja auch in seinen Briefen, ja, er hatte sich vorgesetzt, des Öfteren zu kommen, aber eben, er war auch verhindert worden, in mancherlei Weise. Der Engel Gabriel, als er zu Daniel kam, kommen sollte, um ihm zu sagen, deine Gebete sind erhört, sagte er ja, ich musste auch noch Michael zur Seite stehen. Wir haben das gehört im Himmel, worum es geht. Dein Gebet ist erhört, aber ich komme jetzt erst später. Da musste erst noch etwas geklärt werden in der unsichtbaren Welt. Der Widersacher hat sie wieder aufgemacht, um den Lauf des Heils aufzuhalten, den Lauf der Heilsgeschichte. Also zu jeder Zeit war das dran. Aber wir sollen mittendrin getröstet sein, so wie wir es schon in diesem ersten Satz mitgelesen haben, dass das Urteil schon längst geschrieben ist über die, die das Evangelium aufhalten wollen und die das, die Gemeinde Jesu aufhalten wollen. Das Urteil ist schon geschrieben. Es ist nur immer eine Frage der Zeit. Und wir sollen darauf warten, dass Gott sein Urteil über die, die Unordnung stiften, die dem eingeschlichen sind, selber fällt. Wir sollen getröstet sein und im Glauben weiter vorwärts gehen. Gemeinde Jesu, und das ist ja kein Geheimnis, muss durch mancherlei Trübsal gehen. Und das ist nicht nur eine Erfahrung der gewachsenen Gemeinde in den Nationen, sondern das ist eine Aussage, die gleich am Anfang der Gemeindegründung gemacht wurde. Schon vor Gemeindegründung hat der Herr Jesus in Johannes 15 gesagt, ihr werdet das erleben. Ihr werdet verfolgt werden. Er hat nicht gesagt, wenn dann der Heilige Geist kommt, wird alles nur bestens vonstatten gehen. Ihr werdet keine Schwierigkeiten mehr haben. Das hat er nicht gesagt. Sondern so wie sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Und als die Gemeinde anfing, sich zu formieren, nach der ersten Missionsreise, hat Paulus bereits das den Gläubigen mit auf den Weg gegeben. Mitten in die Freude des Erlöstseins hat er ihnen gesagt, wir müssen durch viel Bedrängnisse gehen in das Reich Gottes. In der Apostelgeschichte 14 steht das, als er nach Antiochia zurückkam, über Lystra und über all diese Städte, wo er das Evangelium predigte. Da heißt es dann in Vers 20, er ging weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen, das hören wir gern, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben. Das ist noch so sehr positiv. Stärken heißt doch immer guter Zuspruch, ja? Immer, ich möchte mal sagen, geistlich streicheln. Ja, das heißt stärken. Und da heißt es plötzlich, und er sagt, wir müssen durch viel Bedrängnisse gehen. Das war aber kein gutes Streicheln, ne? Das gehört aber dazu. Im Glauben bleiben, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also kein Geheimnis. Aber wir schauen auf das Ziel, nämlich auf das Reich Gottes in der Ewigkeit und auf den Sieg des Lammes über die, die versuchen, diesen Weg zum himmlischen Reich zu blockieren und aufzuhalten. Die versuchen, das Evangelium nicht ausbreiten zu lassen. Darauf schauen wir auch, auf diesen Sieg. Bedrängnisse, ja, sind da, aber wir werden ihnen nicht erliegen, sondern wir kommen durch. An die Gemeinde zu Philippi, und wir kennen ja diese Geschichte, unter welchen schwierigen Umständen auch diese Gemeinde entstanden ist, durch die Lydia, die sich bekehrte, dort die erste Europäerin, und dann wurden die Apostel geschlagen, ins Gefängnis geworfen, öffentlich verhöhnt. Aber da konzipierte sich dann auch durch die Bekehrung des Kerkermeisters eine Gemeinde. Eine Gemeinde. Und sie wunderten sich eigentlich, wenn man so was Gutes zu sagen hat, wie kann man denn dafür so viel Negatives ernten? Ist denn die frohe Botschaft nicht eine frohe Botschaft? Ist es nicht etwas, was allen Menschen gut tut? Und für das Gute wird man verhauen? Ja, ich sage das mal so. Das kann doch nicht angehen. Und da sagt dann eben Paulus durch den Heiligen Geist zu der Gemeinde, zu den Philippern in Philipper 1, Vers 29, euch ist es gegeben, also mit anderen Worten, euch ist die Vollmacht gegeben, ihr seid beschenkt worden, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern euch ist es auch gegeben, um seinetwillen zu leiden. Also das Wort leiden kommt auch mit rein. Dass die Kraft Gottes ist uns geschenkt, dass wir im Glauben beständig bleiben können und dass wir die Leiden, die auch kommen werden und gekommen sind, überwinden können. Um seinetwillen. Wir stehen nicht allein in diesen Leiden und Anfechtungen, sondern wir haben die Kraft bekommen, sie zu ertragen und sogar zu überwinden. Und setzt hinzu, der Apostel, dass ihr nämlich habt denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Das ist also nichts Besonderes, das haben alle Gläubigen. Alle, die Jesus nachfolgen, haben die Kraft bekommen, an ihn zu glauben, im Glauben zu bleiben und die Kraft bekommen, für ihn, mit ihm zu leiden und die Leiden zu überwinden. Beides ist da. Deswegen dürfen wir also nicht bei den Anfechtungen allein stehen bleiben, sie registrieren und sagen, oh, wie schrecklich ist die Zeit und der Antichrist kommt. Wir werden überwinden, denn es ist uns geschenkt, dass wir überwinden können. In unserem ganz persönlichen Alltag, in unseren persönlichen Schwierigkeiten, die uns begegnen, in den Gemeindeschwierigkeiten und in den Schwierigkeiten der Gemeinde der ganzen Welt. Genauso schrieb der Apostel Paulus auch an die Gemeinde in Rom, aber diese Briefe lasen ja alle Gläubigen. Es ist immer eine Aufforderung an die gesamte Christenheit, an die gesamte Gemeinde, das zu beachten. Im 8. Kapitel im Römerbrief, Vers 17. Wenn wir doch Kinder sind, dann sind wir doch auch Erben. Wir sind Gottes Erben. Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also ohne Leiden gibt es auch kein Erhobenwerden zur Herrlichkeit. Das gehört einfach zusammen. Ohne Leiden gibt es auch keine Überwindungskraft, die Leiden zu überwinden. Wir müssen die Erfahrung machen, dass Jesus stärker ist. Wenn wir keine Schwierigkeiten hätten, würden wir an irgendeiner Stelle vielleicht denken, Christus ist gar nicht so stark, wie wir das lesen. Aber durch die Schwierigkeiten, die wir dann überwinden dürfen, durch das Kraftpotenzial, was wir bekommen haben, merken wir, der Herr ist ja stärker als das. Habe ich vorher gar nicht gewusst. Er hat ja Sieg gegeben. Na, dann probieren wir es beim nächsten Mal gleich wieder. Und so kriegen wir geübte Sinne, sagt die Schrift, dass wir schon im Vorfeld merken, wenn die Anfechtung kommt, die ist schon besiegt. Ich komme durch mit des Herrn Hilfe. Das soll uns Mut machen. Trost aus der Gnade. Das heißt auch wachsen in der Gnade. Wachsen in dem Trost, der uns über diese Anfechtung gegeben wird und gegeben ist. Die Präsenz der Verführer, die einfach vorhanden ist, und der falschen Lehrer, kann nicht vermieden werden. Auch wenn wir darum beten und sagen, Herr, erlöse uns von dem Bösen, die Verführer und die Nebeneingeschlichenen werden immer da sein. Der Herr wird sie nicht wegnehmen vor der Zeit. Wir werden immer mit ihnen zu tun haben und durch sie Anfechtung erdulden. Aber wir werden mittendrin bewahrt im Glauben, bewahrt vor dem Zugriff der Verführer durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich weiß, dass aus dem eigenen Leben Schwierigkeiten möchte man gerne loswerden. Ja, ist immer unangenehm. Ach, wenn das mal beiseite geschoben wäre, wenn das mal fertig ist. Aber das macht der Herr nicht. Er sagt, du bleibst da, wo die Schwierigkeiten sind, aber mittendrin stärke ich dir den Glauben. So machen wir das. Ich nehme dir das nicht weg. Ich hätte es lieber andersrum. Aber so ist das nicht. Weil der Herr weiß, wenn es andersrum wäre, würde man nicht mehr so abhängig bleiben von ihm. Dann würde man sagen, ach, jetzt geht's mir ja gut. Dann kann ich ja auch mal ein bisschen mitentscheiden, was gemacht wird, nicht? Aber durch diese Abhängigkeit von ihm fragen wir immer, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Da ist schon wieder die Schwierigkeit, die ist immer noch da. Und dann bleiben wir im kindlichen Glauben bei ihm. Da stehen wir, um das mal so bildlich darzustellen. Wir werden also nicht von der Präsenz der Verführer und falschen Lehrer gelöst. Sie ist immer da, damit wir auch unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. Dieses erlöse mich von dem Bösen oder uns von dem Bösen, wie wir es uns auch in den Tagen sagten, wird erst bei der Wiederkunft Jesu gänzlich geschehen. Da wird das Übel zurückweichen müssen. Aber bis dahin geschieht auch das, was bereits David ja schon erlebte und in dem Psalm 62 zum Ausdruck bringen konnte. Bis dahin hat er jeden Tag mit solchen Leuten zu tun, die eigentlich darauf lauern, ihm Schaden zuzufügen und wenn es geht, auch umzubringen. Wie heißt es hier in diesem Psalm 62, der uns auffordert, dennoch bei allen Anfechtungen stille zu bleiben vor Gott und seine Hilfe zu erwarten? In Vers 3 heißt es, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Also in Zukunft, egal was dort kommt, ich werde nicht fallen, aber ich werde täglich angegangen. Da heißt es hier ab Vers 4, wie lange stellt ihr alle einem nach und wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen, mit dem Mund segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Das ist immer dieser gegenwärtige Zustand, mit dem wir es auch zu tun haben. Dann heißt es aber, sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Und weiter unten heißt es, hoffet auf ihn, alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Also mit diesen Leuten, die dem eingeschlichen sind, mit diesen falschen Lehrern und den Widersachern, die im Grunde genommen schöne Worte machen können, aber im Herzen wollen sie uns umbringen. Mit denen haben wir es immer zu tun, aber der Herr kennt diese Herzen, auch der Menschen, und weiß das. Und darum heißt es, sei du nur stille vor Gott, deinem Fels. Er regelt das zu seiner Zeit. Er nimmt zwar diesen Falschen nicht weg, der bleibt neben dir stehen, aber er wird dich mitten in dieser Anfechtung bewahren. Ja? Es gibt da also auch nichts Neues unter der Sonne, weil es immer um den Kampf des falschen Morgensterns gegen den lebendigen Gott geht. Das ist der eigentliche Kampf, der sich auswirkt, auch auf der Erde, in den Menschen des Glaubens und des Unglaubens. Die Dreistigkeit der Verführer, so haben wir auch gelesen, oder in die Gemeinde neben Eingeschlichenen, das ist eine treffende Bezeichnung, weil die ja gar nicht dazu gehören und halten sich aber trotzdem zur örtlichen Gemeinde, als ob sie dazu gehören. Das heißt, sie sind wirklich nebeneingeschlichen und tun als ob. Ja, ist eine wunderbare Bezeichnung. Diese Dreistigkeit dieser Verführer rührt daher, dass sie glauben, kein Gericht für ihre Taten über sich zu erwarten. Deswegen handeln sie so dreist. Dreist und halten sich mitten in der Gemeinde auf, um sie auszunutzen, um sie schwach zu machen. Sie glauben nicht, dass das Gericht bereits auf sie wartet und schon vorbereitet ist. Sie wissen zwar, dass sie falsch handeln, aber glauben dafür keine Bestrafung, keine strafende Konsequenz zu empfangen. Wir können das auch in dem Gleichnis, was der Herr Jesus gab, in Matthäus 21 lesen. Da gab der Herr so ein Gleichnis von einem Weinbergbesitzer. Er ist der Weinbergbesitzer, der es Leuten austeilte, die diesen Weinberg bearbeiten sollten, bis dass die Frucht kommt, und die Frucht sollten sie dann abgeben an den Besitzer. Ich lese mal erst dieses Gleichnis und sage dann diese Punkte, was da geschehen ist durch diese Nebeneingeschlichenen. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Turm, verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihm dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Das heißt also, natürlich ist das hier das Gleichnis, auch auf den Herrn Jesus in Israel gemünzt, dass sie ihn, den Sohn Gottes, nicht annehmen werden. Aber das Verhalten derer, der den Weinberg in die Hand gegeben wird, das waren die Nebeneingeschlichenen. Sie lebten auf Kosten des Weinbergbesitzers. Man muss sich das mal vorstellen. Der gehört ihnen ja gar nicht. Aber sie waren mittendrin und lebten auf seine Kosten. Zugleich bedrängten und schlugen sie die Diener des Besitzers in dem fremden Weinberg, der ihnen gar nicht gehörte. Und sie scheuten sich noch nicht mal vor dem Sohn des Weinbergbesitzers und sagten, ist der Erbe, den schlagen wir auch noch tot. Das ist ein Bild dafür, für die Nebeneingeschlichenen in die Gemeinde. Sie leben mit von dieser Gemeinde. Sie scheuen sich nicht darüber hinaus, die Gläubigen zu bedrängen und sie übel zu behandeln. Und wenn es möglich ist, ihnen den Glauben abzusprechen, das heißt geistlich zu töten. Davon gibt es überall welche. Überall. Im religiösen Gewand, versteht ihr? Wir merken das nicht immer. Wir merken es erst, wenn die Schläge kommen. Dann wundern wir uns, wie kommt denn das? Ich dachte immer, das ist mein Bruder. Und er schlägt mir plötzlich eins übers Haupt. Mit Worten. Ja, versteht ihr? Das ist alles vorhanden, die Dreistigkeit. Aber sie tun das, weil sie nicht glauben, dass das Gericht über sie bereits schon festgelegt ist. In der Gemeinde Jesu kann auch das Übel nicht herausgetan werden, so wie zunächst bei dem Weinberg. Der Besitzer schickte immer wieder neue Knechte hin, um die Früchte einzusammeln. Sie blieben dort in diesem Weinberg und behandelten die Eigentümer und alle, die zum Eigentümer gehörten, schlecht. Aber es ist Geduld und Glaube und Hoffnung der Heiligen geboten. Eine ganz schwierige Situation lesen wir in der Offenbarung 13. Ich habe mich immer so sehr nicht direkt gewundert, aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass hier eine Situation beschildert wird, wo Gott selbst dem Bösen die Vollmacht, und ich bleibe mal bei dem Bild, gegeben hat, den Weinberg zu beherrschen. Und mittendrin in diesem Weinberg sind dann auch noch Angehörige von dem Herrn, die unterdrückt werden. In Offenbarung 13, da geht es ja dann um das Auftreten des Antichristen und des falschen Propheten. Da heißt es dann, ich lese mal ab Vers 6, das Tier tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen, Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Name nicht von Anfang der Welt angeschrieben steht in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet. Und jetzt kommt dieser entscheidende Satz. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Vorher steht, ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Wie kann das zugehen? Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen, dass bereits das Urteil über den Bösen ausgesprochen wurde. Und es kommt. Wenn es auch im Moment vielleicht nicht zu sehen, zu verspüren ist. Weil eben hier in diesem Fall jetzt auch die Heiligen unterjocht werden. Trotzdem soll die Hoffnung im Herzen bleiben. Jesus hat den vollkommenen Sieg errungen. Am Ende wird's diesem schlecht gehen, der die Heiligen unterdrückt. Es gibt Zeiten, wo die Gläubigen nicht mehr vorankommen, wo sie das Böse nicht aus dem Mittel tun können. Wir hören das manchmal an Worten und sagen, oh Herr, wie lange kann der noch so schlecht reden? Warum greifst du nicht ein? Gott gestattet es ihm, damit wir auch Geduld lernen. Der Druck muss manchmal so groß werden, damit hervorkommt, was in unserem Herzen ist. Wir glauben ja in guten Zeiten, dass wir sehr geduldige Menschen sind. Aber dann kommen Situationen auf uns zu, und dann merken wir, wir sind ganz nervös. Da ist mit Geduld plötzlich gar nichts mehr dran. Es muss immer solche Meisterstunden geben, die uns deutlich machen, wo wir stehen. Und wenn wir dann merken, dass wir nicht da stehen, wo wir stehen sollten, ist die helfende Hand Jesu da. Na dann komm, dann vertrau mir doch wieder mehr. Geduld und Glaube der Heiligen. Der Herr will nicht nur aufdecken, wo wir stehen, sondern er will zeigen, dass wir ihn nötig haben und dass wir uns noch fester an ihn binden lassen, nicht? Versteht ihr? Darum geht es. Auch in Matthäus 7 lesen wir Worte, dass manche nicht glauben, dass das Gericht schon über ihnen beschlossen ist, trotz ihrer frommen Haltung. Die Anfechtung, und ich wiederhole mich dort gerne, sind nicht nur im weltlichen Sinne zu sehen, sondern unter den Religiösen. Und wir bedauern, beklagen es ja gerade, dass eben, so wie Christopher Street Day, das eben mit dem Gottesdienst in der Kirche begonnen wird. Mitten in der Christenheit. Ja, das sind die Nebeneingeschlichenen, die sagen, Herr, Herr, und glauben, dass sie vielleicht auch noch ins Himmelreich kommen. Aber Jesus Christus sagt in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und die Gläubigen, die mitten dabei sind, die sollen sich darauf berufen, Herr, ich bleibe ja bei dir. Du wirst mich dennoch durchbringen. Angesichts auch der anderen, die Herr, Herr rufen und nicht durchkommen, weil sie Böses im Herzen haben. Du wirst mich durchbringen, denn ich will deinen Willen tun. Ja, es kommt dann die Zeit, sagt der Herr, da werden viele zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Oh, was wird heute alles geweissagt? Letztlich ist es ja Wahrsagen. haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Gibt es auch Exorzismus, ja, Tagungen und solche Sitzungen? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. In anderer Übersetzung steht erkannt. Das Wort erkennen kommt in der Bibel immer vor, wenn Frau und Mann zusammenkommen. Dann erkannte der Mann sein Weib, das heißt, sie wurden eins. Das steht auch in der unrevidierten Übersetzung. Ich habe euch noch nie erkannt. Ich bin noch nie mit euch eins geworden. Ihr wart noch nie bei mir eins. Ihr habt religiös gerufen, Herr, Herr. Ihr habt vielleicht mit weißmagischen Kräften so manches hier in der Welt getan. Aber das war nie von mir. Ich hatte noch nie Gemeinschaft mit euch. Ihr wart die Nebeneingeschlichenen, die nur auf Kosten der anderen fröhlich leben wollten, so wie es Judas schreibt in seinem Brief. Weicht von mir, und dann kommt das Wort, ihr Übeltäter. Also hier geht es nicht um Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Atheisten glauben nicht an Gott. Nein, hier geht es um fromme Leute. Um fromme Leute. Mitten in der Gemeinde. Herr, Herr, haben wir, nein, ich habe euch noch nie erkannt. Falsche Bekenner finden zu der Zeit, die Gott gesetzt hat, ihr Ende. Und das soll unsere Hoffnung sein, wenn wir unter Anfechtungen leiden, auch mitten in der Gemeinde. Dann sollen wir sagen, Herr, du hast das alles im Griff. Und du wirst zu deiner Zeit das Urteil sprechen. Das brauchen wir nicht. Wir wollen nur bleiben bei dir. In Glaube, in Geduld und in Hoffnung. Judas also will die Gläubigen ermutigen, besonders in der Endzeit, kurz vor der Wiederkunft Jesu, dem Verführungsdruck nicht nachzugeben. Nicht nachzugeben. Und ich möchte mal so sagen, manchmal auch nicht gegen den Verführungsdruck aktiv zu kämpfen. Manche Gläubige fühlen sich animiert und sagen, jetzt müssen wir endlich mal mit der Faust auf den Tisch hauen und müssen mal hier klare Sache machen. Das bringt nichts. Sondern während wir das tun, verlassen wir auch das Wesen Jesu. Er schalt nicht wieder, als er gescholten wurde. Und während wir das Wesen Jesu verlassen, werden wir schwach und angreifbar. Wir bringen nichts zurecht in dieser Welt. Wir brauchen das Böse nicht zu bekämpfen, aber mittendrin den Glauben festzuhalten und beim Herrn zu bleiben. Wir sollen uns der Erlösung, der vollkommenen Erlösung freuen, die Jesus Christus am Kreuz für uns bewirkt hat. Das gerechte Gericht wird kommen. Es wird über alles gottlose Wesen kommen zu der Zeit, die Gott festgelegt hat. Nicht vorher, nicht später. Judas wies auf diesen Mann Henoch hin. Ein gesegneter Mann, von dem wir schon im Mosebuch lesen, 1. Mose 5, in diesem Geschlechtsregister 3 bis 24, wo es dann heißt, dass dieser Henoch geboren worden ist und er lebte mit Gott. Er lebte mit Gott und er war der Erste, der entrückt worden war. Man fand ihn gar nicht mehr wieder. Er wurde nicht mehr gesehen. Da heißt es dann, ab Vers 18, Jared war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das 1. Mose 5. Dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er noch 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward, so wie unser Sonnenjahr, 365 Jahre, nicht Tage, Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm Gott ihn weg und er ward nicht mehr gesehen. Aber nicht nur das, sondern während er mit Gott wandelte, bekam er Offenbarungen, auch über den Sieg Jesu. Und davon hat ja Judas geschrieben, dass Henoch gesehen hat, dass der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, um das angekündigte Gericht über alles gottlose Wesen zu halten. Das hat damals schon, Jahrtausend zurück, der Henoch gesehen. Und er hat davon geweissagt, der siebte von Adam, und gesprochen, siehe, der Herr kommt, mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Das ist das Freche. Die Nebeneingeschlichenen sind die Frechen. Sie sind frech. Sie bekennen sich nicht zu dem, was sie wirklich sind. Mit Frechheit ziehen sie in die Gruppe der Gläubigen ein, um sie auszunutzen und durcheinander zu bringen. Das ist frech. Es ist schön, dass dieses Wort so hier in der Bibel steht und so genannt wird. Henoch heißt ja übersetzt Einweihung. Einweihung. Und der siebte von Adam, die Zahl sieben, bedeutet Vollständigkeit. Er sah also die Vollständigkeit nicht nur die Anfechtung, die auf die Gläubigen zukommen, sondern dass Gottes Plan vollständig ist. Erlösung, Führen durch die Zeit, Anfechtung und Gericht und Aufrichtung der Herrlichkeit Gottes in seinem Reich auf Erden. Vollständigkeit und Einweihung. Wir sollen zugleich auch durch solche Offenbarungen schon eingeweiht werden in den Sieg des Herrn. Und das soll unsere ständige Schau sein von diesem Ziel, dass wir nicht verzagen in der gegenwärtigen Zeit und nicht müde, matt oder eben auch traurig werden, sondern sagen, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen, er wird Gericht halten. Das Ende ist schon bestimmt über das Böse. Darum dieses Zeugnis von Henoch, dass wir wohl auf der einen Seite Anfechtung haben, auf der anderen Seite aber durchgetragen werden vom Herrn zur Vollständigkeit, zur Vollkommenheit des himmlischen Wesens. Während diese vollständige Gemeinde Jesu in die Herrlichkeit des himmlischen Vaters eingeweiht wird, ich bleibe bei dem Wort mal Einweihung, Henoch heißt ja Einweihung, ja, müssen alle Kämpfe gegen das erlösende Evangelium an dem Ort der Qual gebracht werden. Also während wir immer mehr dieser Einweihung des vollkommenen Sieges Jesu entgegengehen und das genießen werden, so werden die anderen, die gegen das Evangelium kämpfen, schrittweise eingeführt werden zu dem Ort der Qual. Sie werden dahin geführt werden, wo sie schlussendlich hingehören. Von der Gemeinde heißt es dann in 2. Korinther 3, Vers 18, das fortlaufende, wir werden verklärt in dasselbe Bild Jesu, also verklärt, schrittweise, immer mehr dem Herrn ähnlicher, bis auf den vollkommenen Tag, dass wir ihn sehen, wie er ist. Und in Markus 9 wird aber von denen geschrieben, die nicht auf dem Weg der Nachfolge Jesu sind, dass sie zubereitet werden für den Ort, wo der Wurm nicht erstirbt und das Feuer nicht verlischt. Die werden dazu zubereitet. Alles hat seinen Werdegang. Man stürzt nicht von einem Moment zum anderen in den Abgrund hier, sondern die, die Jesus nicht folgen, die werden schrittweise geführt, bis die Vollendung zum Abgrund da ist. Und so werden wir auch schrittweise zur Herrlichkeit geführt. Zwei verschiedene Richtungen, aber in beiden Richtungen Zubereitung. Ich lese uns mal Markus 9, 43 Und weitere. Wenn dich aber deine Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht, wo der Wurm nicht erstirbt und das Feuer nicht ausgeht. Wenn dich dein Fuß zum Abfall verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen, da, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlischt. Das heißt mit anderen Worten, hier die, die immer dagegen arbeiten, gegen das Evangelium, ihre Augen verführen sie, die Hand verführen sie, der Fuß verführt sie dazu. Die sich aber da nicht entscheiden für Jesus, sie werden schrittweise hierhin geführt, da wo der Wurm nicht stirbt, wo das Feuer nicht verlischt. Werdegänge. Und diese Werdegänge müssen wir auch als Kinder Gottes abwarten. Wir möchten gerne, ich verstehe das, alles vorher regeln. Wir möchten alles vorher offenbar machen. Wir möchten schon vorher das Urteil und das Gericht über das Böse fällen können. Aber wir sollen abwarten. Die Zubereitung findet statt. Aber es ist uns nicht gegeben, das Urteil zu fällen oder zu ordnen. Uns ist gegeben, in Liebe dem Nächsten zu begegnen, sogar dem Feind, und das Evangelium zu präsentieren. Denn auch der Feind muss das Evangelium in Liebe hören. Wenn es nicht in Liebe hört, ist es nicht Evangelium. Evangelium kann nur in Liebe weitergegeben werden. Das ist frohe Botschaft. Evangelium kann nie mit Gewalt und Gesetz weitergegeben werden. Das ist nicht Evangelium. Und dass die Feinde merken sollen, hier ist was anderes, muss das Evangelium in Liebe weitergegeben werden. Und damit die Gemeinde Jesu das tun kann, ist sie befreit worden von der Beurteilung, Verurteilung und vom Gericht. Denn sonst könnte sie das Evangelium nicht in Liebe weitergeben. Verstehen wir? Da sollen wir dran bleiben. Das Gericht wird gehalten, so wie es Henoch geoffenbart wurde. Zuerst bei der Wiederkunft Jesu auf Erden, zu Beginn des tausendjährigen Reiches und dann im Endgericht nach dem tausendjährigen Friedensreich. Wir lesen in Offenbarung 20, ich lese uns mal diese Verse, wir müssen das ja alles Schrift beweisen. Und Bruder Malgo hat es recht gesagt und in der Bibelschule Beatenberg wurde das auch gelehrt, allen Schülern, die Schrift muss mit der Schrift ausgelegt werden, mit nichts anderem, damit nicht Menschen ihre Auslegungsmeinung da hineinbringen können. Offenbarung 20, Vers 1 bis 3 und dann 4, da heißt es, ich sah einen Engel vom Himmel herab, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan und fesselte ihn für 1000 Jahre, also am Anfang dieses Friedensreiches, des tausendjährigen Reiches und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Danach muss er losgelassen werden für eine kleine Zeit. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Also am Anfang schon des tausendjährigen Reiches. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesu willen, um Jesu willen und des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre, so wie Henoch das gesehen hat. Parallel dazu lesen wir Matthäus 25, das ist der Beginn des tausendjährigen Reiches, wo eine Scheidung stattfindet zwischen den Böcken und Schafen. Also ein Anfangsgericht unter den Nationen, wie wir es auch in den Propheten lesen, dass wenn Jesus wiederkommt, bringt er erstmal die Leute, die Nationen zurecht. Und es wird auch Bestrafung geben für die Nationen, die dann keine Abordnung zum Laubhüttenfest nach Jerusalem hinaufschicken. Wird es eine Bestrafung geben. Also schon Gericht ausgesprochen. Matthäus 25. Das ist in manchen Bibelausgaben überschrieben mit dem Gericht über einzelne Menschen oder auch Volksgruppen zur Zeit der Wiederkunft Jesu. Ab Vers 41, da geht es ja darum, der König wird antworten, der König, wenn er sein Reich aufgerichtet hat, und sagen, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, also die einen werden belohnt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig, durstig gesehen oder nackt oder krank? Wann haben wir dich im Gefängnis gesehen und dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Das heißt also, hier wird, er wird sie weiden mit eisernem Stabe, die Nationen, und dann werden auch zu dieser Zeit die Nebeneingeschlichenen entlarvt bereits. Entlarvt. Was ihr nicht meinen Geringsten getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und geht hin, das Feuer ist für euch, das Feuer des Fluches bereits bereitet. Das beginnt schon, also zur Zeit der Wiederkunft Jesu, dass hier auf Erden unter den Nationen bereits schon Gericht gehalten wird. Und danach kommt das Endgericht nach diesem tausendjährigen Reich in Offenbarung 20, Vers 7, wo also nicht nur die Lebenden, die da noch vorhanden waren im tausendjährigen Reich oder zu Beginn, Gericht erhalten, sondern auch alle, die gelebt haben und sich nicht zu dem lebendigen Gott bekehrt haben. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 7 und weitere. Vers 6 heißt es ja schon, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Wenn aber die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen zu verführen die Völker, jetzt wieder die Völker, die vorher zur Ruhe gestellt waren, aber sich doch von Herzen nicht bekehrten. Die können erneut verführt werden, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand am Meer. Und sie stiegen herauf auf die Ebene der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt des Jerusalem. Und es fiel Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht das weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Das Meer gab die Toten heraus, also nicht nur zur Zeit vom tausendjährigen Reich, wo die Leute gerichtet werden, die da lebten, sondern auch die Toten vorher. Das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Sie wurden alle gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Da, wo der Wurm nicht erstirbt und das Feuer nicht verlischt. Verstehen wir? Das ist uns geschrieben, dieses Gericht, was angekündigt ist, damit Gemeinde Jesu mittendrin in diesen Anfechtungen getröstet ist. Das Gericht kommt. Muss sich keiner grämen darum, dass das nicht geahndet wird. Es wird geahndet, aber nicht durch uns, sondern durch den Herrn selbst. Wir sollen im Glauben und Vertrauen weiter vorangehen. Auch in Römer 1, Vers 18 hat Paulus das bereits an die Gemeinde geschrieben und sie schon getröstet. Gerade am Anfang des Baus der Gemeinde, wo sie ja schon von Anfang so viel Ungerechtigkeit erlebten. Das schreibt er dann hier in den Versen zuvor, dass er das Evangelium verkündigt. Er schämt sich darüber nicht, weil es nämlich eine Kraft Gottes ist, die alle selig macht, die daran glauben. Zuerst die Juden, dann auch die Heiden. Und darin wird ja offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die aus Glauben in Glauben kommt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird des Glaubens leben. Und dann heißt es weiter, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Gottes Zorn, Gericht wird offenbar über all diese. Das bedeutet Trost für uns, die wir Schwierigkeiten als Christen im Alltag haben, Schwierigkeiten haben mit anderen Christen, die sich Christen nennen, mit christlichen Denominationen. Wir sollen getröstet werden. Lasst es gehen. Lasst es gehen. Es findet sein Ende. Lasst es ausreifen. Ich finde es wunderbar, wie der Herr das macht. Er könnte das ja alles in einem Nu strafen. Aber was würden dann andere sagen, vielleicht sogar wir? Ach, so schlecht war er eigentlich nicht. Aber wir sollen alle erkennen, dass das Böse absolut böse ist. Denn in der Offenbarung heißt es dann, Herr, du bist gerecht. Ja, tatsächlich, das ist ja unglaublich böse. Haben wir gar nicht gedacht, dass das Böse so böse ist, das muss gerichtet werden. Wir müssen Gott Recht geben können in seinen Urteilen. Deswegen lässt er das so aufwachsen vor aller Augen, dass jeder sagt, ja, da gibt's keine Chance mehr. Gottes Liebe lädt uns ein, mit seinem Gerichtsurteil einverstanden zu sein. Das ist unglaublich, nicht? Das macht er so, deswegen sagt er, wartet ab, lasst das mal reifen. Dann werden sogar die anderen, die noch nicht glaubten, sagen, ja, also, das wollten Christen sein? Das kann doch nicht hinhauen. Das müssen die dann alle ausrufen und rufen eigentlich das Gericht über sich selbst herbei. Ja, wie es dann heißt, Berge fallt über uns, wir ertragen nicht den, der auf dem Thron sitzt. Da brauchen wir gar nichts machen. Aber wir sollen auch keine Zweifel über das gerechte Gericht Gottes haben. Wir sollen nicht fragen, warum musste der denn jetzt schon weggerufen werden? Warum musste denn der das erleiden? Ja, du sollst sehen, wie böse das Böse ist und dass ich richtig gehandelt habe. Das ist Liebe Gottes für die Seinen, ja. Wir dürfen und sollen festbleiben am Wort und wachsen in der Gnade. Wir sollen frei bleiben von dem Sog des sündigen Handelns der Gottlosigkeit und der gottlosen Menschen in dieser Welt. Auch steht die Wiederkunft Jesu zum angekündigten Gericht mit der Wiedersammlung Israels, wie wir es ja schon sagten, in Verbindung. Diese Wiedersammlung Israels erleben wir heute mit. Ein Wunder vor unseren Augen. Unsere Väter der Vergangenheit, die haben das nicht sehen können. Die haben das gelesen, dass das am Ende der Zeiten so ist. Ich hatte mich auch gefreut über die Anmerkung von Martin Luther am Römerbrief in Römer 11, wo er sagt, daraus geht hervor, dass Israel am Ende der Zeiten selig wird. Aber er konnte das nicht fassen. Wie kann man das einordnen? wenn er die Gottlosigkeit um sich sieht, den Kampf sieht, auch von solchen Juden wie der Fugger, der Schatzmeister der römischen Kirche, ja, die dann gegen ihn sind. Ah, das sind wohl die schlechten Juden dann, ne? Ach, da soll es noch eine Seligkeit für Israel geben. Aber er sagt, das steht ja da. Aber wir können das noch nicht greifen. Heute sehen wir das. Das Wunder geschieht. Sie werden gesammelt aus allen Nationen. Schrittweise, sie melden sich, hier sind wir auch noch. Da sind auch noch ein paar. Was, wo wart ihr denn die ganze Zeit? 2000 Jahre, wir haben euch gar nicht gesehen. Ja, wir waren auch hier. Wir waren in Äthiopien. Ja, wir waren in Nordchina. Wir waren in Indien. Ja, in Amerika sowieso. In Deutschland waren wir auch. Überall melden sich welche. Das ist ein Wunder. Plötzlich lernen die sich wieder kennen. Ein Teil Israels, die wussten gar nicht, dass die anderen noch existieren, die 10 Stämme. Die dachten, nur Juda hat überlebt, die anderen sind alle weg. Ach, da gibt es ja doch noch welche. Das erleben wir heute mit. Und um das geht es ja auch in 5. Mose 30. Sprach der Herr bereits schon durch Mose, wir lesen das mal, Vers 1 bis 6. Sie sollten ja wählen, bei Gott zu bleiben oder eben sich zu entscheiden gegen ihn. Sie sollten wählen zwischen Leben und Tod. Deswegen wurde ihnen das ja vorgelegt, die guten Worte, Gebote, Anweisungen Gottes. Nun wählt, wollt ihr bei Gott bleiben, ja oder nein? Wenn ihr sagt jetzt nein und weicht ab, dann müsst ihr allerdings aus dem Land erstmal raus und dann müsst ihr lernen, dass die Gebote Gottes gut sind. Da heißt es hier, wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe und du es zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und du dich dann bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du zu seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die ich dich, dir Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Dieses Wunder sehen wir vor unseren Augen und diese Verbindung zwischen Gemeinde Jesu, Anfechtung der Gemeinde Jesu, Ausbreitung des Evangeliums, Wachstum des Bösen bis zum Gericht, hängt auch mit dieser Neusammlung Israels zusammen. Das Herz soll beschnitten werden des Volkes Israel, das heißt also ein neues Herz erfüllt mit dem Geist Gottes, dass sie befähigt werden, den Willen Gottes zu tun, dass das Reich Gottes aufgerichtet werden kann. Es lohnt sich also trotz aller Zeitströmung und Stürme einseitig am Herrn zu bleiben, der über allem das letzte Wort hat. Er hat über allem das letzte Wort. Wir brauchen uns nicht aufregen. Wir können nur zusehen, wie er handelt. Wichtig ist, dass wir bei ihm bleiben. Alles andere macht er. Er hat immer das letzte Wort. Ja? Ein Kennzeichen im Verhalten falscher Gläubigen ist, dem wir ja nicht anheimfallen sollen. Was tun sie? Nicht nur, dass sie einschleichen unter die Gläubigen und mitleben. Das sind die Leute, die immer murren, wird gesagt. Die murren immer da. Die sind trotzdem unzufrieden. Sie hadern mit ihrem Geschick. Da kann man ja mal hinhören. Wieso? Ach, gehörst du nicht dazu? zu denen, die immer von Jesus beschenkt werden. Was ist denn da los? Ach, du bist vielleicht gar nicht von uns. Aha. Johannes schreibt auch, die da gehen, die waren gar nicht von uns. Sonst wären sie ja geblieben. Aber die hatten immer was zu meckern und zu murren. Dabei haben sie von uns gelebt. Versteht ihr? Ich bringe das mal so auf den einfachen Nenner. Das sollen wir nicht tun. Sie, in Vers 16 haben wir gelesen, die murren immer da, sie hadern mit ihrem Geschick. Die reden stolze Worte und sie schmeicheln manchmal dem Nächsten, um ihn auszunehmen. Um Nutzens willen. Ja, dann schmieren sie ihm Honig um den Mund, will ja nur dein Portemonnaie. So geht das, mittendrin. Das ist das Wesen der Gottlosigkeit, das Wesen der Abtrünnigkeit. Und hier sollen wir nicht anheimfallen, nicht versucht sein, mitzumurren, mitzuhadern, sondern bei Jesus zu bleiben. Es ist das Benehmen der menschlich verderbten Natur, das hier beschrieben wird. Das aber im Leben der Kinder Gottes durch den Sieg Jesu überwunden worden ist. Nicht murren, nicht hadern, sondern Dankbarkeit zeigen und Zuversicht im Herzen haben auf das Handeln Gottes. Weil wir wissen, in einem Lied heißt es so, was Gott tut, das ist wohlgetan. Und dann geht es weiter, es ist gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lass ich ihn nur walten. Das ist der Trost für die Gemeinde Jesu mitten in der Anfechtung. Und das soll uns auch hier schon durch den Abschnitt in Judas gesagt werden, so als Gegenstück von gestern, wo wir immer die furchtbaren Dinge aufgeblättert haben, die uns umgeben, mit denen wir es zu tun haben. Wir lassen den Herrn walten. Er bringt uns durch.